Guten Morgen. Friede sei mit euch. Mit diesen Worten möchte ich zum heutigen Gottesdienst euch alle begrüßen. Ihr werdet euch jetzt wundern, warum heute nochmal eine Osterpredigt kommt. Aber ich habe in eurem Gemeindebrief mal ein bisschen gestöbert und da habe ich einen interessanten Satz von der Deborah Lanz gelesen. Da heißt es: Ostern steht immer in Gefahr, nach Weihnachten ein Kirchenfest zweiter Reihe zu sein. Und das will ich nun aufgreifen und deshalb möchte ich euch nochmal eine Osterpredigt halten. Ohne Stress, dass zu Hause vielleicht noch rechtzeitig die Kartoffeln geschält werden müssen oder der Braten in den Ofen muss, weil die ganze Familie darauf wartet. Ich habe meinen Text aus verschiedenen Evangelien jetzt zusammengesetzt, damit wir so ein bisschen ein gesamtes Bild dieser Geschichte bekommen oder der Ereignisse. Der erste Vers kommt aus Matthäus 27, da heißt es: Sie, also die hohen Priester, gingen hin und verwahrten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein. Dann geht es weiter in Markus 16. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome Spezerei, auf dass sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grabe am ersten Tag der Woche sehr früh, da die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen dahin. Und in der Elberfelder Übersetzung heißt es: Und als sie aufblickten, das können wir mal ein bisschen im Kopf behalten, weil ich darauf noch mal zurückkomme. Und als sie aufblickten, wurden sie gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Kleid an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr Jesus, das ist der Ostertext. Du bist auferstanden. Weil du uns so unendlich lieb hattest, bist du den Weg Gottes gegangen, uns zur Versöhnung, ans Kreuz, aber auch auf die Auferstehung, auf das wir leben können. Danke, Herr, für diese Tat. Segne dein Wort. Amen. Jetzt stellt sich die Frage: Wie sah das denn an diesem Ostersonntagmorgen wirklich aus? Für die Juden war ja der Sabbat vorbei und nun durften sie wieder alles tun, was sie wollten. Alle, die mit Jesus zu tun gehabt haben, waren irritiert. Besonders jetzt die drei Frauen, die Maria Magdalena, die Maria und des Jakobus Mutter und auch Salome. Die waren bekümmert und erschrocken, ja sogar entsetzt. Der Leib Jesus war nicht mehr da, wo er hätte sein sollen. Und zwei Männer mit glänzenden Kleidern fragten sie auch noch: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und da gab es noch zwei Jünger, die verließen gerade Jerusalem in Richtung Emmaus. Die waren enttäuscht und ungeduldig, denn sie warteten auf den Erlöser von der römischen Herrschaft. Und nun tat sich nichts. Und die Frauen hatten sie sogar erschreckt, weil sie den Leib Jesu nicht gefunden hatten. Überall war doch etwas Chaos, Konfusion und auch Ratlosigkeit. Und dabei hatte Jesus alles, alles, allen schon vorhergesagt. Mehrfach. Ich will mich jetzt einmal mit den Emmaus-Jüngern befassen. Und da habe ich so ein bisschen bei Wilhelm Busch, dem Prediger, nachgeschaut und habe so einiges übernommen von ihm, weil diese Geschichte sehr interessant ist. Ich lese die Geschichte von den Emmaus-Jüngern nochmal aus der Bibel vor. In Lukas 24, da heißt es: Und siehe, zwei aus ihnen gingen an demselben Tage in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Feldweg weit, dessen Namen heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und befragten sich miteinander, nahte sich Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs, und seid traurig? Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm: Bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Welches? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unser hohen Priester und Obersten überantwortet haben, zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der unseren, die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden es also, wie die Weiber sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Soweit der Bibeltext. Da gingen also oder wanderten am Ostermorgen zwei Männer aus Jerusalem nach Emmaus. Sie haben Jesus nahe gestanden und darum hat sein Kreuztod sie sehr erschüttert. Und nun, gerade ehe sie losmarschieren, kamen noch ein paar aufgeregte Frauen und haben erklärt, das Grab ist leer und wir haben Engel gesehen. Und davon reden die beiden auf ihrem Weg. Sie sind bedrückt. Warum? Weil sie mit dem Ganzen irgendwie nicht fertig werden. Und da kommt auf einmal ein Mann und tritt zu ihnen. Ihre Augen sind gehalten, weil sie Jesus nicht erkennen. Freundlich fragt er ihr: Wovon redet ihr denn? Warum seid ihr so traurig? Und da bekommt er aber eine Antwort, die es in sich hat, bei der ich vielleicht sogar schon weggegangen wäre. Bist du der einzige Fremdling hier, der nicht weiß, was los ist? Die ganzen Ereignisse vor und nach dem Passafest sind so gewaltig und auch deprimierend, dass man da schon mal richtig durcheinander und auch schlecht gelaunt sein kann. Und nicht zwar so, wie sich der Herr Kleophas das vorgestellt hatte. Natürlich kann man den Kleophas entschuldigen. Er wurde mit diesen Ereignissen einfach nicht fertig. Und mal ehrlich, wenn es uns so ergeht, sind wir denn nicht auch manchmal schlecht gelaunt? Aber der Herr Jesus war nicht beleidigt. Er ging auch nicht weg. Und das ist wichtig. Wie gut, dass er Geduld und auch mit uns Geduld hat. Was würde aus uns werden, wenn er nicht so geduldig wäre? Bist du der einzige Fremdling, der nicht weiß, was in Jerusalem geschehen ist? Ein Fremdling nennt Kleophas Jesus. Man kann förmlich den Blick sehen, mit dem der Kleophas den Heiland mustert. Und der Blick sagt: Na, du scheinst mir ja ein ganz schöner, außerordentlicher Außenseiter zu sein, dass du nicht weißt, was hier geschehen ist. Und damit trifft er den Nagel auch auf den Kopf. Denn er sagt unbewusst etwas ganz Großes von Jesus, ohne es zu wissen. Warum? Was sagt er? Er sagt, Jesus ist ein gewaltiger Außenseiter. Er gehört nicht zu der sündigen Menschheit, sondern er ist Gottes Sohn. Von Gott als Mensch auf diese Welt gesandt. Er stammt aus der anderen Welt. Und was sagt die Bibel? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, so sagt das Wort Gottes. Wir Menschen haben ihn zum Außenseiter gemacht. Da stand er neben Barabbas vor dem Volk und Pilatus fragte: Welchen wollt ihr? Und da schrie das ganze Volk: Gib uns Barabbas los, er ist ein Mörder, aber er gehört doch eher zu uns als dieser Jesus. Und dann hat man ihn, den Jesus, ausgestoßen, zwischen Himmel und Erde ans Kreuz gehängt, den Außenseiter. Und nun bitte ich euch mal kurz zurückzudenken. Ihr kennt die Geschichte vom Sündenfall. Da trieb Gott den Menschen aus dem Paradies. Wer war da der Außenseiter? Wir Menschen. Und Gott, von Gott und seiner Welt her gesehen, sind wir draußen. Wir sind die Außenseiter. Wenn wir uns das klar machen, dann geht uns auf, welch eine erschütternde Trennung zwischen Gott und uns Menschen entstanden ist. Aber Kleophas findet den Sohn Gottes als Außenseiter. Und für Jesus, da stehen wir draußen. Was ist das für eine große Kluft, was für ein Riss? Aber gerade um diese Kluft geht es dem Herrn Jesus. Darum wurde er Mensch und darum hing er am Kreuz, genau zwischen Himmel und Erde. Und darum ging er von dem knurrigen Herrn Kleophas auch nicht weg, sondern er begleitete ihn und redete mit ihm, bis dem Kleophas und seinem Freund das Herz brannte. Und so holt uns auch Jesus aus der schrecklichen Isolierung heraus. Wenn wir an ihm gläubig werden und wenn auch unser Herz brennt für ihn, dann ist Gott für uns nicht mehr draußen, sondern er ist für uns mitten in unserem Alltagsleben. Und wir stehen in Gottes Augen nicht mehr draußen, sondern wir sind im täglichen Leben mittendrin im Reich Gottes, im Paradies. Und dann kommt noch etwas, was man fast als einen ungeheuerlichen Witz bezeichnen kann. Kleophas hatte ja so etwas von oben herab überheblich gesagt: Bist du der einzige Fremdling, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist? Wenn unser Jesus nicht so freundlich wäre, dann hätte er jetzt dem Kleophas einfach ausgelacht. Er, Jesus, war nämlich der Einzige, der wirklich wusste, was in Jerusalem geschehen war. Bis zu diesem Augenblick wusste er allein um die ganze Breite und Bedeutung seines Kreuzestodes, dass hier Gott die Welt mit sich selbst versöhnte und dass hier ein Bollwerk eröffnet wurde gegen all meine Sünden und Unreinigkeit und dass hier eine Errettung für mein belastetes Gewissen geschaffen wurde. Das weiß Jesus. Und er weiß um die gewaltige Auferstehung, die den beiden Jüngern genauso ein Problem ist, wie manchmal uns auch selber. Bist du der Einzige unter den Fremdlingen, der nicht weiß? Er, Jesus, ist der Einzige, der Bescheid weiß um das Heil Gottes. Und nun lässt er sich nicht verdrießen, sondern er fängt an, die beiden zu unterrichten. Welch ein Unterricht ist das? Da heißt es, und er fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Ich habe mich oft gefragt, welche Bibelstellen denn der Herr Jesus den Jüngern ausgelegt hat. Bei den Propheten ist es klar, da ist es wohl vor allen Dingen Jesaja, Hesekiel und auch Jeremia. Da können wir alle die Vorhersagen des Herrn Jesus, des Heilandes, nachlesen. Aber Mose, habt ihr mal drüber nachgedacht, was in Mose, in den Büchern Mose steht, über den Heiland? Und ich habe mal nachgeschaut und da ist mir eine Geschichte aufgefallen, im vierten Buch Mose. Das ist ein alter Scherz, früher waren die Bibeln alle mit Goldschnitt und Mose 3 bis 5, die waren meistens immer zugeklebt, weil da keiner gelesen hat, weil das alles Gesetzesvorschriften waren und so weiter. Aber gerade in diesem vierten Mose, da steht etwas ganz Gewaltiges. Da heißt es, das Volk Israel zog durch die Wüste. Und im vierten Mose 21, da steht, und das Volk ward verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und unsere Seele ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viel Volks in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf zum Zeichen. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Dieses Wort erzählt von einem Blick oder Anblick, der Leben schenkt. Wohin sollen wir sehen? Hat die Geschichte was mit Ostern zu tun? Wir wollen uns das Kreuz Christi deuten lassen von diesem alttestamentlichen Vorbild. Und zuvor fasse ich die Geschichte nochmal zusammen, aus der unser Text stammt. Das Volk zieht durch die Wüste und das ist gewiss kein angenehmer Aufenthaltsort für ein so großes Volk. Aber der Herr zieht mit. Er gibt ihnen Wasser aus dem Felsen. Er gibt ihnen jeden Morgen Brot vom Himmel, das Manna. Ja, er leitet sie nachts in einer Feuersäule und tagsüber in einer Wolkensäule. Gott ist mit ihnen. Aber wie es nun mal so oft ist, das Menschenherz ist einfach undankbar. Und statt dankbar und vertrauensvoll der Fürsorge des himmlischen Vaters sich zu überlassen, murren sie gegen Gott und gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Unsere Seele ekelt vor dieser mageren Speise. Und da sendet der Herr feurige Schlangen ins Lager. Und nun hebt erst ein großes Entsetzen und Sterben an. Die Kinder Israel erschrecken. Sie laufen zu Mose und sagen, ach, bitte doch für den Herrn, wir haben gesündigt. Und nun liegt Mose wieder auf seinem Angesicht vor dem zornigen und doch so gnädigen Gott. Und Gott befiehlt ihm, mach eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Und in fliegender Eile gehen sie an die Arbeit. Während die einen die eherne Schlange gießen, richten die andere das Kreuz auf. Und dann eilen die Boten durchs Lager und rufen laut, seht auf die eherne Schlange. Da werden wohl manche gespottet haben und sagen, was soll das denn helfen? Und sie starben. Wer aber aufschaute mit nur einem Blick, der blieb leben. Ein Blick, neues Leben durchströmte sie. Erinnert ihr euch noch, was die Frauen sagten oder was die Frauen taten? Sie blickten auf und sahen das Grab leer. Es ist jetzt gut 1000 Jahre später, da sitzt der Herr Jesus in einer Nachtstunde mit Nikodemus zusammen. Und Jesus erklärt ihm, dass diese eherne Schlange ein Vorbild ist auf sein Kreuz. Wie Mose eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also auf Jesu Kreuz sollen wir sehen und das gibt ewiges Leben. Das Evangelium ist doch eine merkwürdige Botschaft. Auf den gekreuzigten Heiland sehen, das kann der größte Sünder, der verkommenste Mensch. Und so ist es, ein Glaubensblick auf den sterbenden Versöhner, der errettet uns. Und umgekehrt, kein Ringen und Kämpfen können uns Frieden geben mit Gott. Auch kein Beten und gutes Werk, sondern nur ein Blick im Glauben auf unseren Heiland am Kreuz. Der errettet uns vor Gottes Zorn und Gericht. Denn er hat alles für uns getan. Was ist denn nun an dem Kreuz so Besonderes, dass es solch eine errettende Wirkung hat? Zunächst müssen wir etwas verstehen. Israel stand unter dem Zorn Gottes. In den Schlangen verkörperte sich Gottes Fluch über die Sünder. Wer nun nichts weiß von Gottes unheimlichem Zorn über die Sünde, wer noch nie Gottes Fluch im Gewissen gespürt hat, der begreift wahrscheinlich auch nichts von der ganzen Geschichte. Wir, wenn wir uns nicht bekehren zu Gott, wir stehen unter dem Fluch, denn der Tod ist der Sünde sold. In den Schlangen nun wurde dieser Fluch in Israel sichtbar. Da hängt Mose ein Bild dieses Fluches ans Kreuz. Und nun hieß es, seht dorthin, da hängt der Fluch, weggetan, weggetragen, gekreuzigt und erledigt. Wir haben hier das Kreuz. Und wer mir aufmerksam gefolgt ist, der erschrickt jetzt wohl und sagt, die Schlange war wohl ein Blick des Fluches, aber unser reiner Heiland doch nicht. Doch, So steht es im Wort Gottes. In Galater 3, da steht, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er war ein Fluch für uns. Denn verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Und nun, wenn das Gewissen erwacht, dann will man dem Zorn Gottes entrinnen. Aber man sieht keinen Weg. Man will ein neues Leben anfangen, aber man kann es nicht. Man will selig werden und weiß sich verdammt. Man will seine Sünde vergessen, aber es gelingt einem nicht. Und man kann sich selber nicht helfen. Da kann einem kein Mensch helfen. Wo ist der Weg? Da am Kreuz. Jesus ist der einzige Weg. Und da ist der Fluch weggetan. Da ist der Zorn Gottes gekreuzigt. Da hängt deine Sünde, weggetragen von Jesus. Aber wie komme ich zu Jesus? Hier möchte ich einmal kurz innehalten und noch einmal auf die drei Frauen zurückkommen, die zum Grabe gingen, um den Leichnam Jesu zu salben. Die Frauen wollten also zu Jesus. Sie wollten ihm etwas bringen. Kurz vor dem Grab hielten sie aber inne, dachten mit Schrecken an den riesigen Felsbrocken, der ihnen den Zugang verwehrte. Wie ist das mit uns, wenn wir zum x-ten Mal in einer Sache gesündigt haben? Kommen da nicht auch Gedanken, du kannst jetzt nicht zu Jesus, du bist doch ein Versager, du bist nicht würdig, du bist zu schlecht, meine Sünde liegt doch wie ein Stein zwischen mir und dem Herrn. Die Frauen standen kurz vor dem Grab. Und da finde ich eben es so schön, wie die Elberfelder Übersetzung es beschreibt. Und das sagte ich schon. Und als sie aufblickten, da wurden sie gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Sie blickten auf. Denkt an das Alte Testament. Die durch die Sünde gebissenen Menschen blickten auf die erhöhte Schlange und wurden gerettet. Und bei den drei Frauen, da war der Stein weg. Unsere Sünde ist weg, wenn wir auf den am Kreuz erhöhten Herrn unseren Blick werfen. Ja, sogar die Hüter des Grabes, gestandene Soldaten, die lagen wie tot am Boden. Oder soll ich eher sagen, das Gesetz, das uns sündigen Menschen den Zugang zu Gott verweigert, lag wirkungslos am Boden? Und das Siegel, unsere Selbstgerechtigkeit, ich bin noch getauft, konfirmiert, getraut, das ist alles mit dem Siegel der Kirche beglaubigt. Dieses Siegel ist zerbrochen, ist weggefegt. Das ist bedeutungslos. Der Weg ist frei. Merkt euch das, es gibt kein Hindernis mehr, wenn du zu Jesus willst. Blicke nur im Glauben auf den Heiland und danke ihm, dass er für dich ein Fluch wurde, sonst nichts. Jesus ist der Weg. Steht hier. Er ist die Wahrheit im Sinne von Wahrhaftigkeit, dass alles, was die Propheten im Alten Testament vorhergesagt haben, durch Christus erfüllt wurde. Und was fehlt jetzt noch? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Frauen kamen in das Grab hinein, aber Jesus war nicht da. All die teuren Salben, Spezereien, alles, was wir Gott bringen wollen, unsere guten Werke, unsere guten Taten, das können wir alles vergessen, das brauchen wir nicht. Das heißt nicht, dass wir es nicht tun sollen, aber das brauchen wir nicht Jesus bringen. Sie sahen einen Jüngling, der ein langes weißes Kleid anhatte, und der sprach zu ihnen, was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus lebt und mit ihm ich auch. Was bedeutet das für mich? Ich möchte das jetzt mal an einem ganz einfachen kleinen Beispiel erklären. Mit einer Buchenhecke. Jetzt werdet ihr sagen, hä? Buchenhecke, was hat das hier im Gottesdienst zu tun? Ich habe zu Hause meinen Garten mit einer Buchenhecke umgeben. Und wir wissen, dass manche Eichen und auch Hainbuchenhecken im Winter teilweise ihr altes Laub behalten. Und die Novemberstürme, die schaffen das nicht. Die rütteln an den Zweigen und Blättern, aber diese alten Blätter, die bleiben einfach dran. Nichts kann sie von den Zweigen abpusten. Sie halten die toten Blätter fest. Und im Frühling kommen auch Stürme. Wir haben das auch gehabt. Mancher Sturm hat getobt. aber ich habe immer gesehen, da sind immer noch Blätter dran. Was erreichen sie? Nichts, die Stürme. Nichts, die Eichen und Hainbuchen, die halten diese alten Blätter einfach fest. Und dann kommt der Frühling. Ich sehe das jetzt gerade in unserem Garten, mit schönem Sonnenschein und warmer Luft. Und da steigt aus dem Boden ganz leise und still ein neuer Saft empor. Der steigt in die Äste und dringt in die Zweige, an denen noch die alten Blätter sitzen. Und dann? Wo sind die alten Blätter hin? Mit einem Mal waren sie alle weg, ohne Zwang von außen. Wie ist das gekommen? Der neue Trieb, der hat sie verdrängt. Auf einmal brechen Blätter hervor. Vor dem neuen Leben haben sich die alten Blätter nicht mehr behaupten können. Da mussten sie einfach weichen. Und das neue Leben in Christus, das bringt es fertig. Wenn du dein Herz Jesus ganz übergeben hast, wenn du auf Jesus schaust, dann kommst du auch in diese Auferstehungskraft hinein. Öffne dich dem Leben aus Gott. Öffne dich dem Herrn Jesus. Wenn das neue Leben sich in dir regt und entfaltet, dann verlierst du die Lust an diesem oder jenem, was dich jetzt gebunden hält. Du brauchst es nicht zu tun. Blicke auf den Herrn Jesus. Da wird dein Leben erst ein Leben. Da bekommt es Inhalt, Wert und Herrlichkeit. Ich möchte die Ostergeschichte jetzt noch mit einem Wort zum Abschluss bringen. Da heißt es in Lukas 24, und sie, die Emmausjünger, sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder gen Jerusalem, fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da er das Brot brach. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach, Friede sei mit euch. Amen. Ich möchte noch mal ganz kurz beten. Herr Jesus, du trittst heute im Chaos und in der Unruhe dieser Zeit und in dieser Welt auch mitten unter uns. Und du bietest uns deinen Frieden an. Denn du, Herr, du bist das Leben. Und darum, wer zu dir kommt, wer auf dich schaut, und der kommt zum Leben. Wer dich hat, der hat das wahre Leben und damit auch Freude und Frieden.